Schluss aus dem Kolosserbrief einige Verse vorlesen und da euch ein paar Gedanken mitgeben. Und wer Bibel mit hat, darf die gerne aufschlagen aus dem dritten Kapitel. Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Wahrscheinlich habt ihr keine Bibel mit, weil der Eis immer alles auf dem Projektor da aufgetan hat, gell? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, schreibt hier der Apostel Paulus, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ich möchte euch da eine Geschichte vorlesen, beziehungsweise ein paar Zeilen, die in einem Gefängnis, im Militärgefängnis in Berlin-Tegel auf eine Wand geschrieben waren und am 16. Juli 1944 entdeckt worden sind. Und auf dieser Wand ist gestanden, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und feste wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit einem Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Schöne Zeilen, die da scheinbar ein Gefangener auf diese Wand geschrieben hat. Wer bin ich, der oder jener? Mich hat die Frage sehr beschäftigt. Warum ist es wichtig zu wissen, wer ich bin? Ich habe mir früher wenig bis gar keine Gedanken gemacht über das Thema meiner Identität, über das Thema, wer ich bin, wer ich in den Augen anderer Menschen bin. Das beschäftigt dann natürlich immer mehr als alles andere, aber wer ich in den Augen Gottes bin, hat mich eigentlich kaum immer interessiert. Aber eigentlich komme ich drauf, dass es wichtig ist, zu wissen, wer ich bin und was ich glaube, weil ich weiß, dass mein Glaube und die damit verbundene Identität letztendlich mein Leben bestimmt. Das heißt, das, was ich glaube und das, was ich weiß, wer ich bin in Gott, bestimmt ja letztendlich mein tägliches Leben. Und wenn ich aber nicht weiß, wer ich bin und was ich glaube und was ich in Gott alles empfangen habe, dann wird das auch mein tägliches Leben bestimmen, im negativen Sinn. Der Karl Menninger, das war ein, oder ist ein, glaube ich, lebt gar nicht, ein US-amerikanischer Psychiater, und der hat damals vor vielen Jahren schon gesagt, würde er seine Patienten davon überzeugen können, dass sie geliebt sind, dass sie in den Augen Gottes wertvoll sind, dann könnte er 75% seiner Patienten am nächsten Tag entlassen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und was wir haben. Wir merken das auch in unserem täglichen Leben oft unbewusst, dass unser Glaube, egal an was wir glauben, immer unser tägliches Leben bestimmt. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass McDonald's schlecht ist für dich, dann wirst du nie dorthin fahren und einen Cheeseburger bestellen. Weil du glaubst, es ist schlecht und darum beeinflusst es dein Verhalten. Wenn du glaubst, Schokolade ist super, dann wirst du wahrscheinlich, so wie wir, im Kühlschrank einen Haufen Schokolade gelagert haben. Weil dein Glaube bestimmt dein Verhalten. Wenn du glaubst, dass du nicht geliebt bist, dann lebst du wie ein Verlorener. Immer auf der Suche nach Liebe. Wenn du glaubst, du bist nicht wertvoll, dann lebst du wie ein Bettler, der immer davonläuft und wie so ein scheues Reh sich im Wald versteckt, immer auf der Flucht. Weil das, was du glaubst, immer dein tägliches Leben beeinflusst. Wenn du mich fragen würdest, was sind für dich die wichtigsten Kapitel in der Bibel, dann würde ich sagen Römer Kapitel 3 und Kolosser Kapitel 3. Im Kolosser Kapitel 3 oder überhaupt im Kolosserbrief lesen wir ganz viel über unsere Identität in Christus. 19 Mal im Kolosserbrief kommen dieser Ausdruck vor, in Christus, in ihm, durch ihn, zu ihm hin. Ganz oft lesen wir das. 7 Mal allein schon in Kapitel 2, wo es heißt, in Christus wohnt die ganze Fülle. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. In ihm sind wir beschnitten. Mit ihm sind wir begraben. In ihm auferweckt, mit ihm lebendig gemacht. In ihm haben wir Triumph über Mächte und Gewalten. Und so geht es den ganzen Kolosserbrief dahin. Weil der Apostel Paulus der Gemeinde ganz klar sagen möchte, ihr seid in Christus und wenn du in Christus bist, dann hast du eine neue Identität und diese neue Identität macht etwas in deinem Leben. Der Grund, warum Paulus überhaupt diesen Brief geschrieben hat an die Gemeinde, er war ja da in Rom im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Gemeinde, weil sich ihr Lehren in die Gemeinde verbreitet haben und viele Leute gesagt haben, Christus ist wichtig, aber du brauchst Christus und griechische Mythologie, du brauchst Christus und jüdische Traditionen, du brauchst Christus und Gesetze und was immer. Und Paulus macht ihnen klar, nein, ihr müsst verstehen, wer ihr seid in Christus und was ihr in Christus alles habt. Und in diesem Abschnitt in Kapitel 3 im Kolosserbrief, da beschreibt Paulus das neue Leben in Christus. Im Römer Kapitel 3 beschreibt er Paulus, wie wir in dieses neue Leben hineingelangen. Im Kolosser Kapitel 3 beschreibt er, was es mit diesem neuen Leben auf sich hat. Und Paulus macht hier ganz klar, wenn jemand in Christus ist, dann hat sich etwas in seinem Leben verändert. Er sagt das auch im Korintherbrief, wenn jemand in Christus ist und Christus in ihm, wir kennen den Vers, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und im Kapitel 2 im Kolosser, Vers 12, da heißt es, mit ihm sind wir begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus nimmt hier dieses Bild der Taufe her, um zu beschreiben, dass wenn ein Mensch in Christus ist, dann hat sich etwas grundsätzlich verändert. Er ist eine neue Schöpfung. Das ist ja das schöne Bild von der Taufe. Manche Gemeinden machen es noch so, viele aber nicht mehr, wie es in der jüdischen Tradition ist, wo die Menschen hineinsteigen in ein Wasser, in einen Fluss oder See, untertauchen, völlig untertauchen, dann wieder hochkommen und dann praktisch auch damit symbolisieren, was in ihrem Leben passiert ist. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Wenn ein Mensch in das Wasser hineinsteigt, bezeugt er damit, er ist in das Leben Christus eingetreten. Wasser ist immer ein Symbol für Jesus, für den Heiligen Geist, das neue Leben. Er ist eingetreten in ein neues Leben. Wenn der Mensch dann untertaucht, ganz in das Wasser, ist das immer das Bild von diesem Ablegen des alten Lebens. Mit Christus begraben, mit Christus gestorben. Das alte Leben ohne Christus gibt es nicht mehr. Und wenn der Mensch dann herauskommt aus dem Wasser, symbolisiert es nichts anderes als diese neue Kreatur in Christus, diese neue Schöpfung. Darum ist dieses Bild der Taufe und die Symbolik dahinter auch so schön. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wenn ein Mensch dieses Erlebnis gemacht hat, nicht die Wassertaufe, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist, weil er in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dann wird er kein neuer Mensch, sondern dann ist er ein neuer Mensch. Viele Menschen denken oft, ich muss mich bekehren, dann muss ich mich taufen lassen, dann muss dies und jenes geschehen, damit ich eine neue Schöpfung bin. Aber das stimmt nicht. Denn sobald ein Mensch in Christus ist und Christus in ihm, dann ist er bereits eine neue Schöpfung. Aber dann sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Er sagte dann im Vers 1 im Kolosser 3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn, sagt er dann im Vers 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Eines, was mich seit meinem Leben mit Christus immer wieder irritiert, ist das, dass ich zwar weiß, ich bin in Christus und mit Christus gestorben, aber trotzdem fühle ich mich noch immer sehr lebendig. Der Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief, wir sind der Sünde gestorben. Römer 6, Vers 2. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind den Elementen bzw. den Grundprinzipien der Welt gestorben. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Wir haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten, sagt ein Galaterbrief. Ich bin der Welt gekreuzigt. Immer geht es darum, dass der Mensch, wenn er Christus angenommen hat, gekreuzigt ist, gestorben ist. Und immer wieder wiederholt Paulus das. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist die, wie viel mehr Tod als Tod kann ein Mensch sein? Kann man sagen, ein Mensch ist tot, sie ist noch toter und er ist am todesten? Gibt es das? Eigentlich komisch, oder? Hört sich schon ein bisschen eigenartig an, oder? Tod, toter am todesten. Aber wenn ein Mensch jetzt gestorben ist, so wie Paulus das beschreibt, und wenn ich das für mich so erkenne, dass ich mit Christus gestorben bin, mein altes Ich ist erledigt sozusagen, mein gottloses Leben ist abgetan, und wenn ich jetzt schon so tot bin, wie Paulus das sagt, wie kann es dann sein, dass Sünde und Versuchung immer noch so lebendig ist in meinem Leben? Und das ist das, wo ich mir selber oft in meinem Leben ein bisschen schwer tue. Ja, ich weiß, in Christus bin ich eine neue Kreatur. Das betont Paulus auch immer wieder. Ich weiß auch, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber warum ist Sünde dann immer noch Thema in meinem Leben? Paulus sagt hier im Vers 3, wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit Christus. Und dann sagt er in Vers 5, tötet nun eure Glieder. Wie kann man etwas töten, wenn man bereits schon gestorben ist? Dann sagt er in Vers 8, legt ab Zorn, Wut, Bosheit und so weiter. Belügt einander nicht, da wir den alten Menschen ausgezogen haben. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Dann sagt er in Vers 12, zieht nun an, Erbarmen, Güte und so weiter. Zieht an die Liebe. Ist ein bisschen verwirrend. Wir sind tot, sollen aber Dinge töten. Wir sind gestorben, sollen aber Dinge ablegen und anziehen. Ich habe in meinem jungen Leben ja schon viele verstorbene Menschen gesehen. Ich bin lange Zeit auch bei der Rettung gefahren und da kommst du halt hin und wieder auch zu verstorbenen Menschen. Aber ich habe noch nie gesehen, wo ein verstorbener Mensch sich selber angezogen und ausgezogen hat. Oder irgendwie überhaupt was gemacht hat. Wie muss ich das verstehen, wenn Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben, unser altes Ich ist Vergangenheit? Und ich denke, wenn wir in Römerbrief nachlesen, Paulus verhandelt das ganz intensiv im Römer Kapitel 6. Da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Römer Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Da wir dies erkennen, sagt Paulus, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir müssen es einmal verstehen, dass wir, weil Christus am Kreuz für uns gestorben ist, auch wir mit ihm am Kreuz gestorben sind. Das muss uns einmal einleuchten. Ganz verstehen können wir das nicht, aber wir müssen es zumindest einmal akzeptieren. Und dann sagt er, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Wenn ich mit Christus gestorben bin, warum ist Sünde dann noch ein Thema in meinem Leben? Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und dann sagt er, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, und jetzt müsst ihr aufpassen, da sagt er, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Haltet euch der Sünde tot, sagt er hier. Und dieses Wort haltet bedeutet jetzt nicht, dass man sagt, ja, ich nehme an, oder ich denke, oder es mag schon sein, sondern dieses griechische Wort, das Paulus hier verwendet, beschreibt wirklich dasselbe Wort wie damit rechnen. Ich weiß, es ist so. Es ist eine Tatsache, ich bin der Sünde gestorben. Ich verlasse mich darauf, dass das so ist. Und wenn Paulus sagt, haltet euch der Sünde für tot, dann kann das letztlich zwei Dinge bedeuten. Zum einen wissen wir, weil Jesus der Sünde gestorben ist, sind auch wir der Sünde gestorben. Das, was wahr ist für Jesus am Kreuz, das ist auch wahr in meinem Leben. Es gilt auch mir. Aber zweitens bedeutet es auch einen Wechsel von einer alten Beziehung zur Sünde hin zu einer neuen Beziehung zu Christus. Das heißt, genauso wie Jesus der Sünde am Kreuz gestorben ist und jetzt in bzw. zu Gott hin lebt, so sind auch wir der Sünde gestorben und leben in und zu Gott hin. Und in Römer 6, Vers 6, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis, wie ein toter Mensch etwas töten kann. Wie wir als Kinder Gottes mit Sünde umgehen sollen. Oder besser gesagt, mit unserem neuen Leben umgehen sollen. Das sagt er nämlich, indem wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Diese zwei Dinge sind ja wichtig. Der alte Mensch und abgetan. Der alte Mensch, was ist der alte Mensch? Wie kann man den alten Mensch beschreiben? Wie kann man das erklären, der alte Mensch? Was ist der alte Mensch? Was denkt ihr, wie können wir das beschreiben? Machen wir ein paar Fenster auf, das ist so warm herinner. Vielleicht können wir dahinter auch mal ein paar so. Was ist der alte Mensch? Wie können wir das in anderen Worten irgendwie ein bisschen erklären? Egoistisch, sündig. Ja, unsere Natur in Adam, bitte? Die in uns weiterlebt, ja. Wie können wir es noch beschreiben? Was ist der alte Mensch? Der Mensch ohne Beziehung zu Gott, ja. Was noch? Wie können wir es noch beschreiben? Ist alles richtig? Ja, selbstsüchtig, genau. Wir müssen hier uns eines bewusst sein, der alte Mensch, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber eigentlich ist der alte Mensch, wenn man es kurz beschreiben möchte, nichts anderes als das, was wir von Adam mit vererbt bekommen haben. Wir haben ja von Adam etwas vererbt bekommen. Was haben wir vererbt bekommen? Man kann sagen, ja, die Sünde, jein. Was haben wir vererbt bekommen von Adam? Bitte? Die Sterblichkeit, ja. Es ist aber eher eine Konsequenz. Ja. Bitte? Ja, die Erkenntnis. Ja. Ja. Ja, richtig. Ja. Zorn Gottes, ja. Auch eher eine Konsequenz. Ich würde es so beschreiben, der alte Mensch ist nichts anderes, als dass wir die Fähigkeit zu sündigen vererbt bekommen haben. Das heißt, der alte Mensch, der immer noch in uns lebt, ist nichts anderes als die Fähigkeit zu sündigen. Wenn man jetzt auf ein kleines, neugeborenes Baby schaut, ja, der Christoph und die Nina haben ja gerade ein Baby bekommen vor kurzer Zeit. Elia, gell, heißt er, stimmt das? Da sind nicht daran angekommen mit den ganzen Namen. Wenn du so ein kleines Baby siehst, das gerade geboren ist, dann schaust du das Baby an und dann sagst du mal, weil du ja höflich sein möchtest, sagst du, na schau, wie süß, so ein liebes Baby und so schön, was meistens gar nicht stimmt, weil sie ganz verschrumpelt und verrunzelt sind und so weiter. Aber das sagt man halt so und man ist ja ganz überwältigt von diesem neuen Leben und man findet es alles süß und schön, aber keiner würde sagen, mal schau mal, dieser Elia, der ist so schön, aber so ein Sünder. Na, was das für ein Sünder ist, ist ja unglaublich. Okay? Das würde ja kein Mensch sagen, weil es vielleicht auch gar nicht so ist. Man kann nicht zu einem neugeborenen Kind sagen, du bist ein Sünder, obwohl es natürlich vom Prinzip her stimmt. Aber was man schon sagen kann, ist, dieses kleine Baby hat die Fähigkeit mitbekommen vom Christoph zu sündigen. Und von der Nina und von Adam und von Eva. Es ist eben so. Und auch wenn sich das jetzt noch nicht abzeichnet, aber in ein paar Monaten wird sich's abzeichnen. Oder in ein paar Jahren spätestens. Dass er etwas mitbekommen hat, schon bei seiner Geburt, vor seiner Geburt, was sich in ein paar Jahren auswirken wird, nämlich die Fähigkeit zu sündigen. Und das beschreibt eigentlich den alten Menschen. Das ist das, was wir bekommen haben. Das heißt, der alte Mensch, getrennt von Gott, hat die Fähigkeit zu sündigen. Das wissen wir. Der neue Mensch, der Mensch in Christus, hat im Gegensatz auch eine Fähigkeit mitbekommen, nämlich die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Und wenn wir glauben, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind, und wir haben auch gelesen, oder Paulus sagt es im Kolosserbrief, dass nicht nur die ganze Fülle Gottes in Jesus wohnt, sondern auch wir die ganze Fülle Gottes bekommen haben. Wir sind zur Erfüllung gemacht. Das muss man sich einmal vorstellen. Das muss uns einmal bewusst sein, dass wir alles von Gott bekommen haben. So wie Gott ganz und gar in Jesus gewohnt hat, wohnt auch Gott durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ganz und gar in uns. Und somit haben wir heute genau dieselben Ressourcen und Fähigkeiten durch Christus bekommen, die Jesus selbst hatte, als er als Mensch auf Erden lebte. Das muss man sich immer bewusst sein. Und wenn uns das bewusst ist, dann muss uns auch klar sein, ja, wir haben auch die Fähigkeit bekommen, nicht zu sündigen. Darum sagt Paulus hier, wir können die Sünde abtun, der Sünde abgetan, sagt er hier in Vers 6. Das ist das, was uns immer wieder beschäftigt. Wie ist das möglich? Wie kann ich das tun? Und dieser Begriff abgetan, im Griechischen, manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man dann so griechische Wörter auch ein bisschen anschaut, dass man versteht, was heißt das überhaupt. Das griechische Wort dafür ist das Wort katechero. Und das Wort katechero, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, heißt eigentlich nichts anderes als jemanden oder etwas den Garaus machen oder inaktiv machen oder funktionsunfähig zu machen. Das ist das, was dieses Wort ausdrückt. Jemanden oder etwas die Kraft bzw. die Energie zu entziehen. Und diese Fähigkeit haben wir in Christus bekommen. Das heißt, weil ich in Jesus Christus bin, eine Neuschöpfung, kann ich der Sünde die Energie entziehen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich zu dem Klavier hergehe und sage, so, Katechero, ausgesteckt, die Kraft, die Energie entzogen, sodass dieses Klavier nicht mehr funktionstüchtig ist. Es ist zwar immer noch dasselbe Klavier, es schaut auch noch immer gleich aus, ich kann auch immer noch auf den Tasten herumhämmern, die funktionieren auch immer noch ganz gleich, aber es ist für nichts zu gebrauchen, weil ich diesem Klavier die Energie entzogen habe, unfähig gemacht habe zu wirken. Jetzt muss ich wieder gleich einstecken, oder? Sonst kriege ich Probleme. Das ist genau dieses Bild, das Paulus verwendet, wenn es darum geht, dass er sagt, wir sollen uns bewusst machen, dass wir die Energie haben, die Fähigkeit haben, die Sünde in unserem Leben abzulegen, weil Christus in uns ist und wir in ihm die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt er, und in ihm diese Kraft bekommen haben, Nein zu sagen zur Sünde. Nein zu sagen zur Sünde. Ich muss nicht länger sündigen, was aber nicht heißt, ich kann nicht sündigen. Und das verwirrt uns oft ein bisschen. Man denkt sich oft und man wird ganz frustriert, wenn man schon wieder versagt hat oder wenn schon wieder irgendwas im Leben passiert ist oder wenn schon irgendwas wieder schiefgegangen ist. Und ständig betet man dafür und ständig versucht man auch, das Gott hinzulegen und nie funktioniert's. Mir geht es ja selber auch so, dass ich oft denke, jetzt bin ich schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs und in manchen Bereichen meines Lebens komme ich einfach nicht weiter. Und würde mir wünschen, dass ich schon viel anders wäre oder viel besser wäre oder viel heiliger wäre, aber es geht nicht. Und immer wieder fallen wir zurück. Und das ist manchmal frustrierend. Aber vielleicht, weil wir manchmal vergessen, was wir in Christus eigentlich bekommen haben. Und dass wir überhaupt eine neue Schöpfung in Christus sind. Paulus sagte im Vers 9, wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn, den neuen Menschen, erschaffen hat. Selbstverständlich wissen wir, dieses Erneuern ist ein Werk des Heiligen Geistes. Paulus sagt es ja im 2. Korinther. Es ist der Heilige Geist, der uns erneuern wird. Aber das heißt nicht, dass es alles automatisch funktioniert. Darum sagt Paulus immer wieder, zieht an, legt ab, zieht an. Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und so weiter. Das Problem ist bei uns Menschen, dass wir Gewohnheitskreaturen sind. Ich würde nicht sagen Gewohnheitstiere, aber Gewohnheitskreaturen. Wir gewöhnen uns an Dinge. Und wir haben uns manchmal noch nicht oder oft noch nicht daran gewöhnt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn du immer gewohnt bist, einen gewissen Lebensstandard zu haben, dann wird es dir schwerfallen, diesen Standard abzulegen. Wenn du immer gewohnt bist, gewisse Leute um dich herum zu haben, dann tust du dir schwer in einer neuen Atmosphäre. Wenn du manche Sachen gewohnt bist, tust du dir schwer mit Veränderung. Wir müssen uns bewusst machen, was es heißt, in dieser neuen Schöpfung zu leben. Stuart Briscoe, der langjähriger Pastor war in Amerika, immer noch aktiv unterwegs ist, aber auch schon über 80 ist, der war in seiner jungen Jahren, wo er so 18, 19 war, musste er natürlich auch in Amerika drüben zur Marine gehen, so dieses Jahr Dienst ableisten, praktisch dort bei der Marine, ein oder zwei Jahre, keine Ahnung, wie lange das war. Und das ist vis-à-vis bei uns so im Bundesheer. Und da hat er einen Vorgesetzten, der war immer ziemlich streng. Und dieser Vorgesetzte, immer wenn uns diesen Vorgesetzten begegnet sind, dann mussten sie salutieren. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist, keine Ahnung, ich war nicht beim Bundesheer, aber allein deshalb würde ich schon gar nicht gehen. Aber das wurde natürlich so zur Tradition und Pflicht, immer wenn sie diesen Vorgesetzten gegenüberstanden, mussten sie salutieren. Für ein ganzes Jahr oder wie immer lang sie dort bei dieser Marine im Dienst waren. Und dann kam endlich der Tag, wo er fertig war mit seinem Dienst. Und dann hat er seine Uniform zurückgebracht, sein Zimmer geräumt, seine Sachen gepackt, geht aus dem Areal der Marine raus und wer kommt ihm entgegen? Sein Vorgesetzter. Und was machst du, Briscoe? Er salutiert. Bis ihm plötzlich klar wird, hoppla, ich brauche das ja gar nicht mehr machen. Das ist ja gar nicht mehr mein Vorgesetzter, ich bin ja jetzt in Zivil. Ich brauche diesen Menschen ja gar nicht mehr salutieren. Aber weil er es gewohnt war, hat er es wieder gemacht. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir müssen uns im Klaren sein, dass Gott uns nicht unbedingt die Fähigkeit nimmt zu sündigen, aber er gibt uns die Kraft, nicht zu sündigen, weil wir in Christus eine neue Kreatur sind. In Christus habe ich sozusagen den Ausschalter zur Sünde bekommen. Und das ist ein großes Versprechen. Es ist eigentlich ein Versprechen. Es ist kein Gebot, ist keine Pflicht, ist kein Du musst, sondern es ist ein Versprechen. Und dieses Versprechen dürfen wir in Anspruch nehmen. Mir hat es einmal jemand so gut erklärt mit diesen 10 Geboten. Wie ist es mit diesen 10 Geboten? Sind die heute noch genauso reell oder so wichtig wie damals? Ich würde sagen, ja. Aber jemand hat mir das einmal gut erklären können, was es auf sich hat mit den 10 Geboten vom Alten Bund und jetzt im Neuen Bund. Früher im Alten Bund, vor Christus, vor dem Heiligen Geist, da hast du die Gebote gelesen, wo es heißt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Jetzt im neuen Bund in Christus sind das, was vorher Gebote waren, plötzlich zu Verheißungen geworden. Und da, wo es vorher geheißen hat, du sollst nicht lügen, heißt es jetzt in Christus, du musst nicht lügen. Denn du hast die Fähigkeit bekommen, ehrlich zu sein. In deinem Geschäft, zu Hause, in deiner Familie, bei deinen Freunden, bei deinen Kollegen. Wo es vorher geheißen hat, du sollst nicht Ehe brechen, heißt es heute im neuen Bund in Christus, du darfst treu sein anderen Menschen gegenüber. Du musst nicht lügen, du musst nicht untreu sein. Du hast die Fähigkeit bekommen, in Christus in Treue zu leben. Wo es vorher geheißen hat, du sollst nicht betrügen, töten, was auch immer, heißt es heute, du darfst, du musst nicht. Du darfst dieses neue Leben in Christus in Anspruch nehmen. Und das ist ein Versprechen. Und in diesem Versprechen dürfen wir leben. Dieses Leben dürfen wir in Anspruch nehmen. Wisst ihr, was ich immer mehr drauf komme? Die meisten Christen wissen, dass Jesus, als Jesus gesagt habe, er ist gekommen, um uns Leben zu schenken, Leben zur Fülle, Johannes 10. Wir alle freuen uns darüber, wir alle preisen den Herrn dafür, wir alle sind Gott unheimlich dankbar dafür, aber die wenigsten haben gelernt, aus dieser Fülle zu schöpfen. Das müssen wir lernen. In diesem neuen Leben, das Gott uns geschenkt hat, aus dieser Fülle, die wir in Christus haben, auch zu schöpfen. Zu sagen, ja, ich weiß, wer ich bin in Christus. Und ich weiß, was ich habe in Christus. Nämlich die Fähigkeit zu einem Leben, das Gott mir schenkt. Die Frage ist, weißt du, dass du diese Fähigkeiten bekommen hast? Nein zu sagen zur Sünde und Ja zu sagen zu Jesus. Weißt du, dass du in Christus eine neue Identität hast? Und dass dieses neue Leben, diese neue Identität auch dein Leben beeinflussen soll? Weißt du, dass du in Christus alles bekommen hast, was Gott dir je geben könnte für ein Leben in Beziehung zu ihm? Wenn du das weißt und dir das jeden Tag wieder bewusst machst, wirst du merken, dass diese Beziehung zu Jesus Christus eine lebendige Beziehung ist und dass Jesus uns zu dem machen möchte und wird, zu dem er uns machen möchte. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Aber wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Und wisst ihr, manchmal treibt dieses einsame Fragen auch Spott mit uns. Wer bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt in Christus? Bin ich überhaupt eine neue Schöpfung? Und wenn ja, wie wirkt sich das in meinem neuen Leben aus? Und wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, ist es zur Gewohnheit geworden oder mache ich mir jeden Tag bewusst, was ich in Jesus habe und schöpfe aus dieser Fülle jeden Tag? Und wenn ich nicht in Christus bin, weil ich Jesus noch nicht kenne, habe ich den Mut zu sagen, ich muss nicht mehr mir selbst vertrauen. Ich muss nicht länger an dem festhalten, was mir sowieso nicht gehört, sondern ich kann den Mut haben, loszulassen von meinem Leben und es Gott anvertrauen. Weil ich weiß, in Christus kann ich Leben haben in Fülle. Das wünsche ich uns, dass wir uns wissen, bewusst, dass wir uns bewusst machen und wissen, wer wir sind in Christus. Eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung darf wirksam werden in unserem Leben. möchte noch mit uns beten und dann wird der Andi noch mit uns abschließen. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns so viel in deinem Wort versprochen und wir danken dir, dass wir in dir eine neue Schöpfung sein dürfen, dass du uns zu etwas ganz Neuem gemacht hast, dass du uns auch zu etwas ganz Neuem berufen hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich, für uns gegeben hast und dass du heute leben willst durch uns und dass wir jeden Moment unseres Lebens dir hingeben dürfen. Und Herr, so viele verzweifeln oft daran, dass wir immer wieder in Sünde verfallen. So viele verzweifeln daran, dass wir nicht wissen oder dass sie nicht wissen, wer sie wirklich sind in dir. Ich bete, Herr Jesus, dass wir dieses Versprechen immer wieder neu in Anspruch nehmen, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen zum Leben. Dass du uns auch die Fähigkeit gegeben hast, Nein zu sagen zur Versuchung, zur Sünde und Ja zu sagen zu dir. Herr, wir alle kämpfen damit, wir alle sind im selben Boot. Und wenn wir nur ehrlich genug sind mit dir und mit uns selbst, dann merken wir, wie abhängig wir sind von dir. Herr, ich danke dir, dass du uns immer wieder neu aufrichtest, wenn wir entmutigt sind, dass du uns immer wieder neu dein Wort zusprechen darfst, wenn wir traurig sind, alleine sind und dass wir uns immer wieder neu bewusst machen dürfen, Herr, dass wir dir gehören. Ich danke dir für dein Leben, Herr Jesus. Ich bete auch um deinen Segen für diese lieben Menschen, dass du sie auch bewahrst auf der Nachhausefahrt morgen früh oder heute Abend. Wir beten um deinen Schutz, Herr Jesus, auf der Autofahrt. Wir beten, dass du uns auch zum Segen machst für viele andere Menschen, Herr Jesus. Weil andere auch wahrnehmen dürfen, dass du in uns lebst und wir in dir. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns Leben geschenkt hast zur Fülle. Und ich bete, dass wir lernen, aus dieser Fülle zu schöpfen, jeden Tag aufs Neue. Dass wir die Lasten des Lebens immer wieder neu dir hinlegen dürfen. Dass wir die Sorgen, die uns immer wieder bewegen und niederdrücken, ablegen dürfen, weil wir wissen, Herr, in dir haben wir alles, was wir brauchen zum Leben. Danke dir, Jesus, dass wir immer wieder neu lernen dürfen, dir zu vertrauen und dich zu lieben. Amen.